Guten Morgen von meiner Seite. Heute ist ganz ein wichtiger Tag, Muttertag. Ich meine, überlegt mal, ohne Mütter wäre der Raum leer. Niemand von uns wäre da, niemand von uns würde leben. Und überhaupt sind Mütter mega wichtig für das Überleben von euch Kind. Ich denke, ohne Mütter hättet alle Kinder braune Stümmeli zusammen und mega Augenring, weil sie zu wenig Schlaf hätten. Und ich sehe, ihr habt alle weiss blitzende Zähnchen und sind hellwach. Und das ist allein unseren Müttern zu verdanken. Mütter prägen unsere Kinder wie niemand sonst. Und ich habe es mega herzlich gefunden. Gestern bin ich auf dem Internet auf einen Bericht gestossen. Heute Nachmittag spielt ja Young Boys Bern gegen Basel. Und die haben auf ihren T-Shirt nicht ihre Namen wie immer, sondern die Namen von den Müttern. Mega herzig. Und der Hans-Heini zeigt uns jetzt gerade ein kurzes Filmchen. Das finde ich so cool.
Merci Mama, ich liebe dich.
Wenn man sonst vielleicht nicht so Bern und Basel orientiert ist, was Fußball betrifft, aber da haben sie etwas sehr Schlaues und Gutes gemacht, wirklich. Und heute geht es auch um so eine Mutter, die sehr, sehr prägend war für das eigene Kind. Aber zuerst muss ich euch mal eine Frage stellen, die eigentlich ziemlich gleich ist. Überlegt mal, was würde passieren, wenn es in der Schweiz 3,5 Jahre nicht mehr regnen würde? Kein Tropfen, nicht einmal Morgentau. Wow, also ich meine, wir hatten letztes Jahr ein trockenes Jahr gehabt und haben schon gemerkt, uiui, wenn es 3,5 Jahre wäre, das ist ziemlich gleich. Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, die handelt von so einer Not, von so einer Katastrophe. Ich tue sie euch nicht vorlesen, steht in 1. Könige 17, sondern ich erzähle sie euch. Und es ist passiert, wo der Elia Prophet war und der König war der Ahab. Und zwar haben es die Herren, die haben es in Israel gelebt. Und dort mal war Israel aufgeteilt in einen nördlichen Bereich, dem hat man Israel gesagt, und der südliche Bereich war Juda. Da ist auch Jerusalem. Und in diesem nördlichen Teil hat der Elia und der Ahab gelebt. Und der König Ahab, der hat eine Frau geheiratet namens Isebel. Und Isebel war wiederum Königstochter von Sidon. Also ihr Vater war die Königin Sidon. Und in diesem Land hat man den hier verehrt. Den hier hinten. Hat jemand eine Idee, wie der heisst? Ja, Lukas. Der Baal, genau. Super, Lukas. Hat er das auch gewusst? Ja, ja, ja. Sehr gut. Alles nur wegen Mami. Wegen Papi. Genau, das ist der Baal. Und in diesem Land Sidon haben sie den Baal verehrt. Die haben im ganzen Land so Statuen aufgestellt und haben sich vor diesen Statuen niedergeworfen, haben Opfer gebracht, haben die angebetet. Und jetzt hat die Isebel den Baal mitgenommen auf Israel und hat während das möglichst viel den Götz angebetet. Und sie hat es leider geschafft. Sowohl ihr eigener Mann, der Ahab, wie auch viele aus dem Land haben angefangen, Opfer zu bringen, diesen Statuen. Man hat ganz Israel hat man dann so Statuen überall gehabt, daheim so Hausgötzen. Und so hat Israel hat den eigenen, lebendigen Gott verlassen. Der Gott, wie wir aus der Geschichte auch sehen, wo sein Volk früher aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und wo ihnen ein eigenes wunderbares Land geschenkt hat, wo Milch und Honig fließt. Sie haben ihn verlassen für das leblose Objekt. Das ist eine mega Beleidigung. Und dann hat darum Gott dem Elia den Auftrag gegeben, geh zu König Ahab und sage ihm, es wird nicht mehr regnen, nicht mal Morgentau geben, bis ich es sage. Und so hat es im ganzen Land eine grosse Dürrezeit gegeben von 3,5 Jahren. Nicht mehr geregnet, es ist alles vertrocknet. Gras, Pflanzen, es ist nicht mehr gewachsen, Menschen und Tiere müssen hungern. Und warum hat Gott das gemacht? Er hat nicht einfach strafen, er hat die Leute zur Besinnung rufen, zur Umkehr. Sie merken, hey, was machen wir eigentlich? So einen leblosen Götz anbeten, wir wollen zurück zu Gott. Das war eigentlich der Gedanke dahinter. Aber für den König Ahab, für den ist es klar gewesen, wer schuld ist an dieser Katastrophe. Nämlich nicht er selber, selbstverständlich, sondern, was denkt er? Der Elia, genau. Der Elia hat mir schließlich die Nachricht gebracht, also ist er schuld. Und darum hat der Elia sich verstecken vor dem Ahab und ist dann an einem Bach gegangen, namens Krit. Gott hat ihm das gesagt, geh dort hin. Und dort hat er zu trinken gehabt und Gott hat ihn versorgt. Das ist noch praktisch. Der hat Raben geschickt, wo am Morgen und am Abend haben sie Brot und Fleisch gebracht. Und irgendwann ist das Wasser im Bach auch vertrocknet. Und das Leben von Elia ist auch gefährdet gewesen. Und da steigen wir jetzt in die Geschichte. Weil dann heisst es nämlich, da sprach Gott zu Elia. Da sprach Gott zu Elia. Und ich habe mir etwas überlegt, stell dir mal vor. Und das heisst, wenn der lebendige Gott zu einem redet, der das Universum gemacht hat, der redet zu mir. Und der Elia war einer, der Gott geglaubt hat und hat darum erlebt, dass Gott zu ihm redet. Und es ist auch heute noch so. Wer an Gott glaubt, zu dem redet Gott auch. In der Regel nicht hörbar, sondern oft durch die Bibel. Am meisten kann man sagen durch die Bibel, wenn man sie liest. Aber auch durch andere Menschen. Klar gibt es noch andere Wege, aber so ein bisschen die Hauptausrichtung ist das. Und darum kann man sich auch fragen, ja, das ist ja noch spannend. Ich meine, merken, wie Gott zu einem redet. Und dann ist Glauben nötig. Wie kommt man dann zum Glauben? Also wie kann man glauben? Und das ist schon etwas. Ich habe schon mit Leuten zu tun gehabt, die haben schon gesagt, ja, eigentlich würde ich noch gerne glauben. Es sieht noch aus, als wäre es noch ein Wert im Leben, aber ich kann nicht. Muss ja irgendeine Grundlage haben, oder? Und ich denke, das ist genau so. Wir müssen eine Grundlage haben, dass wir glauben können. Und die Bibel empfiehlt und sagt, hey, am besten ist es, wenn du möchtest glauben, dass du mich suchst. Dass du mal sagst, okay, ich suche Gott, zum Beispiel auch im Lesen von der Bibel, im Reden mit Leuten, die das, die Erfahrung schon gemacht haben. Und die Bibel sagt, wenn du das machst, dann lasse ich mich von dir finden. Ich weiss von zwei Personen, die haben angefangen, die Bibel zu lesen, weil sie wollten beweisen, dass sie falsch ist. Und sie haben angefangen, Argumente zu suchen und schauen, das stimmt doch nicht und das stimmt nicht. Und sie haben mit Theologen geredet. Und das sind zwei unabhängig voneinander. Und die sind beide zum Glauben gekommen, weil sie gemerkt haben, hey, das verhebt ja. Das ist ja gar nicht so, wie ich vorher gemeint habe. Aber sie haben sich mit dem müssen auseinandersetzen, dass sie an diesen Punkt gekommen sind. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, wenn man den Glauben kennenlernt, dass man sich mit dem befasst und an den Punkt kommt, wo man merkt, hey, Jesus, der hat mich so lieb. Der ist auch für mich gestorben. Am Kreuz von Golgatha. Der ist auferstanden und der lebt jetzt und möchte mir begegnen. Und wenn ich das annehme, dann erlebe ich, wie Gott auch zu mir redet. Und das ist eine geniale Sache. Und jetzt, was hat dann der Gott zum Elia gesagt? Er hat gesagt, geh nach Sidon in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Und dann heißt es, sogleich machte Elia sich auf den Weg. Also, okay, der hat's, wie wenn du dem Kind sagst, gehst du das Brot holen und er steht auf und geht. Macht er immer sofort, oder? Ohne Murren und so. Und der Elia hat das gemacht, aber jetzt müssen wir wissen, der Bach Krit ist 180 Kilometer entfernt von Zarpat. 180 Kilometer Fussmarsch. Und der Elia macht das einfach so, wie es nichts wäre. Und dann müssen wir auch wissen, Zarpat ist im Land Sidon gelegen. Das Land, wo der Vater von Isebel regiert. Das Land, wo der Götz Baal verehrt wird. Also Fragezeichen, was macht da Gott mit dem Elia? Und da kann man sich auch fragen, warum schickt denn Gott den Elia zu einer Witwe? Meistens sind Witwen dort mal arme Menschen gewesen, die als erstes in einer Hungersnot selber Schwierigkeiten hatten. Wieso schickt Gott der Elia nicht zu einer reichen Person? Könnt doch viel besser dann für den Elia schauen. Pah. Wisst ihr was? Wisst ihr warum? Soll ich euch sagen, warum Gott das gemacht hat? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wirklich. Also, das haben wir vielleicht sogar selber schon erlebt, dass wir den Eindruck haben, Gott verlangt etwas von uns, was wir komisch finden. Etwas, was wirklich keinen Sinn macht. Der Elia hat vielleicht auch Fragen gehabt, warum, wieso. Aber er hat sich auf den Weg gemacht, auf Sidon, weil er einfach Gott vertraut hat, weil er die Beziehung gehabt hat und schon erfahren hat, Gott weiss mehr als ich. Und als er dann auf Sidon eingewandert ist, hat er noch grössere Fragezeichen bekommen. Warum? Weil dort hat er selber auch Hungersnot gehabt. Das ist, er dachte, ja, hätte ich gerade zurück in Israel bleiben. Und wo dann der Elia die Stadt Zarpat erreicht hat, hat er eine Frau getroffen. Und die Frau, die hat Holz gesammelt vor dem Stadttor. Und sie hat Trauerkleider angehabt. Und darum hat er auch gemerkt, dass sie eine Witwe ist. Und so hat er gedacht, ja, ist echt das die Witwe, die dann schaut für mich? Er hat es versucht herauszufinden und hat die Frau gebeten, bring mir einen Becher Wasser. Ist auch nicht schlecht, oder? Kennt ihr nicht einmal einfach Brümmer? Er ist ein Prophet. Prophet ist manchmal ein bisschen spezielles Völkchen gewesen. Auf jeden Fall hat er das so gesagt und die Frau, die war anständig, gastfreundlich, die hat das sofort gemacht. Also, hat sie auf den Weg gemacht. Und dann ruft der Elia hinten rein und bring mir noch ein Stück Brot mit. Und dann hat die Frau sich umgedreht und ich stelle mir so vor, sie hat alles Lampen lassen und ihr ganzes Elend ist aus ihr rausgebrochen. Und sie hat gesagt, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir verhungern. Die Mutter ist in einer riesigen Not. Die weiss nicht mehr ein und aus. Sie rechnet damit, das müssen wir überlegen, sie rechnet damit, dass sie und ihr Sohn bald werden verhungern. Das ist gewaltig. Und die Not, die Last dreht sie mit sich herum. Und überhaupt hat das Leben es mit ihr nicht so gut gemeint. Ihr Mann ist gestorben. Jetzt hat sie die Hungersnot, wo sie einfach nicht mehr weiter weiss. Und vor allem, sie hat keine Hoffnung auf Hilfe. Da ist kein Verwandter, der helfen könnte, kein Nachbar, keine staatliche Fürsorge. Und dann geht es Ball. Der steht einfach da und macht überhaupt nichts. Bringt überhaupt nichts, wenn es darauf ankommt, bringt es überhaupt nichts. Stell dir mal die Hoffnungslosigkeit vor. Und jetzt kommt der fremde Gottesmann und verlangt von ihr, dass sie ihm das letzte bisschen Brot gibt, das sie noch hat. Sonst noch etwas. Ich denke, dieser Frau ist in dem Moment gerade noch mal schlechter gegangen. Und dann sagt der Elia zu ihr, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Ich denke, das sind gerade das erste Mal Worte gewesen, wie Balsam für ihre Seele. Einfach so positive Worte, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Hat sie vielleicht schon lange nicht mehr gehört. Und dann weiter sagt er, geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast, aber pack zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten, denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Boah, das ist nur ein Satz, oder? Aber vor allem einmal die Trost, hab keine Angst, aber dann doch auch die Herausforderung. Mach mir zuerst aus dem bisschen Mehl und Öl, das du noch hast, ein Brot und dann wird das Mehl und das Öl wird nicht ausgehen im Krug und im Topf. Mit anderen Worten, wenn du das tust, dann wirst du und dein Sohn überleben. Der Elia fordert die Mutter auf den Gott von Israel zu vertrauen. Eben weg von dem Baal, der nichts kann, der nichts ist, der einfach nur ein Götz ist. Der Herr, der Gott Israels, verspricht es dir. Nicht der Elia, sondern der Gott von Israel. Und wahrscheinlich hat die Frau gespürt, dass Gott irgendwo in dem Mann am Wirken ist und durch ihn redet. Und trotz allem, was dagegen gesprochen hat, das zu machen, ich meine, wer von uns würde das machen? Aber sie hat es gemacht. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt und hat gesagt, ich mache es nicht wegen Elia. Ich habe ja keine Chance mehr. Ich vertraue dem Gott. Ich probiere dem Gott zu vertrauen. Ich habe ja nichts zu verlieren eigentlich. Und so hat sie es also gemacht, wie es Elia verlangt hat. Sie ist hergegangen, das Brötchen backen. Das letzte Brot, das sie hatte, das allerletzte, dann geht sie zum Elia hin, streckt ihm das Herr und er nimmt es und sie hat nichts mehr. Kein bisschen mehr. Dann geht sie schnell wieder heim, schaut in den Topf, in den Krug und sieht, sie hat noch gleich viel Mehl und Öl wie voran. Schnell hat sie nochmals ein Brötchen gemacht für sich und ihren Sohn. Und dann, ob sie es zuerst gegessen haben oder ob sie zuerst wieder reingeschaut hat, weiss ich nicht. Auf jeden Fall, sie schaut rein und sieht, wow, es hat immer noch Öl und Mehl drin. Und wahrscheinlich hat er das gerade Tränen in die Augen getrieben, weil jetzt hat sie gewusst, das bedeutet, wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Und ich habe einen neuen Gott gefunden, weil der ist wahrhaftig. Und das war für sie gewaltig. Wir müssen nicht sterben. Das ist die Geschichte. Und die Geschichte, was will die Geschichte mir sagen? Weil Gottes Wort ist lebendig. Gott will durch die Geschichte zu uns reden. Einerseits beeindruckt mich, wie der Elia das gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat, obwohl es irgendwo sinnlos war. Komisch. Er macht sich auf die lange Wanderung und vertraut Gott, dass er schon weiss, was er macht. Aber noch mehr erstaunt mich die Mutter. Sie rechnet mit dem Tod und gibt dem Elia ihr letztes Brot. Und die Mutter in dem Land Sidon, wo alle den Götz Baal angebetet haben, wo das Staatskultur und Religion war, sie wagt es, sich von dem Baal abzuwenden, hin zum Gott der Bibel. Und dann erlebt sie, das verhebt wirklich. Sie wird nicht enttäuscht. Sie und ihr Sohn überleben die Hungersnot durch das einerseits das wunderbare Handeln von Gott, aber eben auch ihr Vertrauen. Der Gott will uns nicht zu etwas zwingen, sondern er möchte uns das Vertrauen wecken in ihn. Und sein Handeln und unser Vertrauen, das ist eine Kombination, die zusammengehört. Und genau das möchte ich immer wieder neu erlernen. Auch gerade von dieser Mutter, die wir jetzt da gehört haben. Ganz auf Gott zu vertrauen. Ist mir gar nicht so einfach. Oder theoretisch geht das super. Ja, kein Problem. Ich kann gut reden über das. Aber wenn man nicht drinsteht. Und wisst ihr, wenn man am besten merkt, wie gross das eigene Vertrauen auf Gott ist, merkt man das dann, wenn alles gut läuft und man topfit ist und wunderbar auf der Überholspur. Ja, dann ist es einfach zu vertrauen. Nein, das merkt man dann, wenn es eben nicht mehr läuft, oder? Wenn es schwierig wird, wenn man Probleme bekommt. Wo suchen wir dann Hilfe? Wo suchen wir dann die Lösung? Suchen wir sie in unserer Intelligenz oder bei anderen Leuten oder eben auch ganz speziell bei Gott? In der Schweiz müssen wir ja nicht Hunger haben. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal ernsthaft Kinder Hunger gehabt habt. Also, meine Grosseltern, die haben Phasen gehabt, wo sie wirklich noch Hunger hatten. Aber wir jetzt in der heutigen Generation, ich denke nicht, dass wir Hunger haben müssen, aber auch wir können Probleme haben, die uns wirklich zusammendrücken, die uns nichts machen. Zum Beispiel, wenn man eine Arbeitsstelle verliert und existenzielle Probleme bekommt und denkt, hey, wie soll ich meine Rechnungen zahlen? Ich habe diese Woche mit einem Kollegen, mit einem Freund, kann man sagen, von mir geredet. Bei dem sieht es im Moment ganz scheiter aus. Er sagt, ja, es könnte sein, dass er nicht mehr weiß, wie er die Miete zahlen soll. Oder auch, dass jemand krank wird, wo man ganz fest lieb hat und man ist wie hilflos. Oder auch ihr Kind, zum Beispiel in der Schule. Vielleicht, dass man plötzlich merkt, hey, mit dem Lehrer, mit der Lehrerin, man kommt wie nicht mehr zu Gang. Oder hat einen Mitschüler, der einem so mega Mühe macht. Ich weiss von einem Kind, das hat über eine Zeit lang immer wieder brüllt daheim. Wenn sie in die Schule müssen, weil es einfach mit dem Lehrer nicht ausgekommen ist. Es hat einfach nicht gefunkt. Ich muss mir mal vorstellen, das kann einem das Leben verleiden. Oder es kann auch eine schlechte Gewohnheit sein, wo man einfach nicht los wird, wo einem so zu schaffen macht. Und um tätige und andere Probleme zu überwinden, dafür ist Gott da und will es helfen. Und darum ist es so gut, wenn wir die Hilfe auch zügig in Anspruch nehmen. Wenn man nicht nur selber zuerst wurstelt, nein, es geht schon noch. Es geht schon noch. Man ist immer flächer am Boden nach, kriecht man, es geht schon noch irgendwie. Es braucht es ja gar nicht. Wir können ja viel früher auch die Hilfe von Gott in Anspruch nehmen, denn Jesus liebt dich. Das darf ich sagen, weil die Bibel sagt, er liebt jeden Menschen, er liebt dich. Er hat ein Anliegen für dich. Und ganz speziell auch für euch Kind. Und er hilft uns, wenn wir seine Hilfe in Anspruch nehmen. Die Bibel macht uns da auch wirklich an vielen Stellen Mut. Gerade auch im Psalm 145. Das finde ich auch eine ziemlich eindrückliche Stelle. Was heisst, der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei. und er rettet sie. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, der Hilfeschrei geht nur bis zur Decke, so am ersten Moment. Aber die Stelle sagt, nein, Gott gehört es. Wir dürfen ihm im Wort nehmen. Wenn wir ihn mit unseren kleinen und grossen Sorgen, wenn wir sie zu ihm bringen, dann hilft er uns. Und das ist auch ein Ausdruck von Vertrauen, wenn wir das machen. Wir sagen, Jesus, ja, ich komme mit dem, will ich dir vertrauen. Und ja, ist es dann eigentlich leicht, Gott zu vertrauen? Wenn wir jetzt die Frau von dieser Geschichte sehen, das war für die extrem herausfordernd gewesen. Also die ist bis an Grenzen gekommen, ich muss mir das mal vorstellen. Es kann gut sein, dass jeder von uns vielleicht noch nie so an Grenzen gekommen ist wie die Frau, aber sie hat in dem hinein vertraut. Auch wenn es so herausfordernd war. Und so geht es bei uns eigentlich auch. Oder? Dass wenn wir ihm vertrauen, gerade wenn es besonders herausfordernd ist, dass wir sie eingreifen, noch viel mehr erleben, als wenn es einfach reingeht. Und darum ist auch richtiger Glaube nichts für Warmduscher. Das ist nichts für Sofatiger, die immer noch denken, ja, ist noch easy und so. Richtiger Glaube kann manchmal ziemlich herausfordernd sein. Gott lässt Schweres zu, warum? Dass wir Vertrauen üben können. Es ist schon blöd, oder? Es ist eigentlich gleich blöd, wie, dass man muss, wenn man will, ein bisschen den Körper trainieren, muss man da sich anstrengen und so, und dann gibt es Mühe. Das ist ein bisschen mühsam, aber das ist der Weg. Und ich habe schon gedacht, es wäre auch cool, wir könnten Süßes essen und dann gibt es so Mühe, oder? Es ist Nutella hinbeigen und dann kommst du mega Muskeln über. Es geht nicht, ich habe es probiert. Was wächst, ist in einem anderen Ort. Und beim Glauben ist es gleich, oder beim Vertrauen, wenn es schwierig wird, dann kannst du den Glauben trainieren, dann kann es wachsen. Wenn alles gut läuft, dann wächst vielleicht nur der Bauch, weiß auch nicht. Aber das ist der Weg, wie wir können Fürsche gehen, wie wir Gott können auch mehr erleben. Dass es etwas kostet, ist leider normal, aber es lohnt sich mega. Und ich glaube, das können wir lernen von dieser Frau, von Elia. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir vielmals Danke sagen für die Geschichte, ja, die uns auch hilft, die uns auch hoffentlich auch Mut macht, dir zu vertrauen und auch, dass wir es ausprobieren, dir zu vertrauen. Du bist wirklich ein gnädiger Gott, ein geduldiger Gott und auch einer, der uns so lieb hat. Und du zwingst uns zu nichts. Du willst, dass wir im Vertrauen dir nachfolgen und dein Wort ernst nehmen. Und ich bitte dich auch, dass du uns rauskützelst, dort, wo wir stehen, den nächsten Schritt zu machen, gerade im Vertrauen. Ganz speziell ein Kind, dass du auch ihnen begegnest und ihr Herz erweckst, ja, wo es auch dran ist. Vielen, vielen Dank, Herr. Amen.